Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich endlich wieder mit einer Interviewfolge und zwar mit Martin Hörtnagel. Wir haben uns ja ganz, ungeplant sind wir uns über den Weg gelaufen in der Bäckerei. Das ist, ganz salopp, ein Ort, wo neue Unternehmen entstehen und neue Ideen zum Fliegen gebracht werden in Innsbruck. Und bin da in Martin vorgestellt worden. Carsten hat es, ja, Martin ist ein super Designer, ist Künstler, Spezialist für Nachhaltigkeit und Organisationsentwicklung. Da haben wir gedacht, ja, sag einmal, ein Tausendsasser. Und dann haben wir ein bisschen zum Ratschen gekommen und irgendwie ist dann die Idee entstanden, dass wir doch gemeinsam mal sprechen, wie denn das alles zusammenpasst. Und liebe Zuhörer, Digitalisierung und Organisationsentwicklung, Prozesse, das hängt ja sehr eng zusammen. Wir sprechen immer wieder drüber, wie denn da das große Ganze dann ist, wie das gelingen kann. Und wir dürfen gespannt sein, welche Einblicke wir da heute kriegen von Experten für Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit. Servus, grüß dich Martin, hallo.
Ja, hallo, servus, danke für die Einladung.
Schreibt mir, dass du Zeit genommen hast und auf das Experiment Podcast Interview die einlässt. Es gab zum Einstieg die Frage, der Designer, also war eigentlich der erste Anknüpfungspunkt, weil wir über schönes Design von dir gesprochen haben, also im weitestgehenden Sinne Industriedesign. Wie ist das so weit gekommen, dass du jetzt zusammen? Manchmal ist es ein trockenes Thema, Organisationsentwicklung gekommen bist. Wie ist das passiert?
Ja, also du hast den Weg übers Design und über die Kulturbäckerei und schlussendlich über den Dominik Strobel, die Strohfeldmanufaktur, zu mir gefunden. Das ist tatsächlich ein kleiner Ausflug gewesen und es hat mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich eigentlich vom Möbeldesign komme, also Tischler, Einrichtungsplaner, Innenarchitekt und habe mich da sehr viel oder über Jahrzehnte eigentlich da mit den Sachen beschäftigt und war auch sehr erfolgreicher Unternehmer und bin dann aber ungefähr vor 6-7 Jahren dann ausgestiegen und habe ihn neu orientiert und was mich halt immer sehr fasziniert hat, war eben dieser systemische Zugang, diese systemische Beratung. Wir haben uns da sehr viel coachen lassen. Und ja, und somit habe ich mir nachher da Ausbildung genossen in die Richtung. Und wir haben Bäckerei angesprochen gehabt. In der Kulturbäckerei bin ich 2016 reingekommen, weil ich auch als Künstler tätig bin. Das haben wir so gar nicht erwähnt.
Ja, ja, genau.
Ja, und aber auch in der Bäckerei ist ein Teil oder fast die Hälfte von diesen Räumlichkeiten wird von Impact Hub Tirol bespielt. Und da war ich im Gründungsteam mit dabei und so bin ich eigentlich durch diese neue Orientierung systemischer Coach, Unternehmenscoach, dann auch zur Nachhaltigkeit gekommen. Und habe dann auch wieder eine Ausbildung gemacht zum Nachhaltigkeitsberater und gepaart mit meiner Erfahrung, eine Lebenserfahrung, berufliche Lebenserfahrung, das, was ich halt jetzt auch die letzten Jahre neu aufgebaut habe. Ja, das bin ich jetzt. Ja, und das, da können Sachen dabei sein, die was eher aus meiner Vergangenheit, das noch ein bisschen mitschwingen. Wie gesagt, aber das mit dem Dominik, mit Strohfeld, das war ein Ausflug sozusagen. Noch einmal ins Produktdesign. Und vor allem haben wir da auch versucht, eben dieses Produkt eben nachhaltig aufzustellen. Also eben mit der geschützten Werkstätte in Fomp. Die machen die Produktion und dass es reparierbar ist, upgradebar und so weiter. Haben wir da versucht, ein Produkt zu machen und genau. Und habt ihr auch dahingehend begleitet.
Und es hat funktioniert, muss ich dazu sagen. Es ist ein Produkt, das tatsächlich für Verhältnisse der Strohfeldmanufaktur in Serie hergestellt wird. Sonst ist es ja als Einzelfertigung. Das ist ja tatsächlich ein Serienprodukt. Sehr schön. Du hast schon das Thema Erfahrung angesprochen. Das finde ich ganz spannend. Du eben als frühere unternehmerische Karriere jetzt ja auch, aber halt im selbstständigen Bereich. die Erfahrung, die du da einbringen kannst. Finde ich persönlich sehr wichtig, dass Berater, Coaches auch aus Erfahrung sprechen, nicht nur das, was sie auch irgendwann mal angelesen haben. Und das hast du schon so ein großes Universum da abgebildet von eben Organisationen, unternehmerische Strukturen, Menschen, also Persönlichkeiten, wie sind zur Kunst abgebildet. Wie, wenn wir jetzt aus einem unternehmerischen Kontext sprechen oder aus einem prozessualen Kontext, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man über den Rand des Flowcharts der Prozessdarstellung hinausschaut und wirklich das große Ganze sich anschaut?
Warum ist das wichtig? Naja, also im Grunde bin ich Systemiker sozusagen oder einen systemischen Ansatz. Und da hat man ja automatisch, so quasi nimmt man ja automatisch die Metaebene ein. Also, dass man das von oben überblickt, das Ganze. Und deswegen ist auch ganz wichtig, mal auszubrechen, ja, aus dem eigenen Kosmos. Und da, das ist eigentlich schon ein bisschen auch meine Aufgabe, den Organisationen und Unternehmen ein Format, ein Angebot zu stellen, dass sie im Teamprozess, muss nicht immer sein zwangsläufig, aber es ist empfehlenswert, dass möglichst viele Menschen aus der Organisation, aus Unternehmen dabei sind oder zumindest das gut abbilden, einmal heraustreten können und somit also aus dieser Komfortzone oder aus der Stresszone in die Entwicklungszone zu kommen. Ja? Und dann kann was Neues entstehen, da entsteht Innovation, da entsteht ja, Kultur, Gemeinschaft und so weiter und so fort. Und das ist mein Anliegen und das, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, das zu tun, dann funktioniert das meistens auch sehr gut.
Ja, es ist ja, ich kann jetzt auch eigene Erfahrung sagen, sowohl auf der das ist so betroffene Seite, also auf der Innensicht, als auch aus der Außensicht, gar nicht so trivial, da wirklich diesen Blickwinkelwechsel einzunehmen. Ne? Man ist so im Tagesgeschäft drin, wie du schon gesagt hast, Komfortzone oder Stresszone, ganz spannend. Ja, Komfortzone ist sie nicht immer, es kann ja auch sein, man wurschtelt so dahin und schwimmt so gegen die Strömung, ne? Weil einfach so viel zu tun ist und findet weder Zeit, Muße noch auch den richtigen Blickwinkel, um zu sehen, wie komme ich denn aus dem Strudel da raus. Und da die Leute rauszuziehen, oder sie dazu auf dem Weg zu begleiten, da rauszugehen, ist ja nicht immer ganz so trivial. Was für Voraussetzungen siehst du, damit das gelingen kann?
Vielleicht könntest du noch ein bisschen konkretisieren. Du meinst, wie das Unternehmen sich da rausnehmen können und wie das gelingen kann, oder?
Ja, also es sind ja mehrere, die da mitspielen müssen. Natürlich, irgendwer im Unternehmen muss das entscheiden, ein Budget freigeben und sagen, jetzt holen wir Martin und der macht das jetzt einmal mit uns. Und dann gibt es eben möglichst viele im Unternehmen, die da mitmachen dürfen. Und der ein oder andere wird da jetzt vielleicht nicht gerade so hoch motiviert sein dazu, weil er sich immer sagt, ja, was will ich tun, ich habe gerade Zeit für so einen. Verstehst schon, was man alles da sagt. Und dann bist du da und sollst das jetzt richten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du da schon vorher überlegst, mit wem will ich denn das überhaupt machen und beziehungsweise welche Voraussetzungen gilt es denn, dass das gelingen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du auch nicht irgendwie da ins komplette Chaos dich reinstürzen lässt und dann alle sitzen vor dir und eigentlich keiner will es. Ne? Das ist ja, das kann schon nicht alles richten, wenn die anderen nicht wollen. Ne?
Ja, also grundsätzlich ist so, dass ich einmal gar nichts richte, das ist eben auch dieser systemische Zugang, sondern ich hab natürlich auch diese Beraterfunktion, ich kann sehr viel Know-how und Wissen mit hineinbringen, aber was ich hauptsächlich mit hineinbringe, ist eben ein Prozess. Ja? Und somit ist eigentlich das Wissen liegt im Unternehmen. Und darum geht es ja eigentlich, dieses Wissen dann zu bündeln und vielleicht dann auch in die richtige Richtung zu bringen. Wenn man jetzt redet für eine Nachhaltigkeitsstrategie, dann braucht es natürlich schon einen Fahrplan, wie das dann läuft. Das kann ich schon machen. Aber was dann wirklich quasi die strategischen Punkte sind oder die Maßnahmen, wie die Indikatoren ausschauen und so weiter und so fort, das kommt ja von den Menschen. Zu deiner Frage hin, was ist wichtig, dass die ins Tun kommen? Also wir schauen halt immer sehr stark darauf, dass wir eben die Führungskräfte ansprechen. Und wenn die Führungskräfte das wollen, dann funktioniert es. Bei kleineren Unternehmen ist das ja eh kein Thema. Eher problematisch sehe ich es eher bei größeren Unternehmen. Banken zum Beispiel, die schicken dann aus dem mittleren Management Nachhaltigkeitsmanager und sagen, okay, wir wollen da einen Prozess, die werden dann aktiv und suchen dann irgendwelche Partner, die was ein Format anbieten können und machen da einen Batzenprozess und dann kommt es zur Vorstandssitzung und dann ist so, ja, schön, danke, jetzt passt es gerade nicht, aber da schauen wir mal. Und das ist dann sehr schwierig, weil die Menschen nachher sehr schnell frustriert sind und wir da auch schon sagen, okay, weiß nicht, ob ich mich auf den Prozess dann auch einlassen will, wenn das dann so nicht wirklich die Führung das da auch mitträgt. Das ist da schon oft so ein Thema, wo man sagen, ja, macht das schon wirklich Sinn oder bei größeren Prozessen. Ich sage jetzt nicht, wenn es jetzt ein Tagesworkshop ist, dann ist ja okay, aber jetzt eine Strategie auszuarbeiten, das ist ja doch, geht über mehrere Wochen und Monate.
Mhm. Okay. Also im Prinzip, das Management muss dahinter stehen, damit das funktionieren kann.
Ja.
Macht dann auch Sinn, dass man, ich sage mal in mittleren Organisationen, dass man da Menschen hinschickt, die jetzt schon grundsätzlich offen sind, oder ja, ist es auch in Ordnung oder ist es auch dienlich, wenn da Leute dazukommen, die zuerst einmal sagen, naja, weiß nicht, wie ich das nicht einordnen soll, was soll das jetzt sein? Wenn wir jetzt so an eher technokratische Strukturen denken, wo Menschen sind, die eher Fakten und Daten entscheiden wollen, da kann ich mir gut vorstellen, dass so Sachen wie Strategie entwickeln oder systemische Organisationsentwicklung als erstes einmal gewisse Berührungsängste hervorruft. Hast du das auch schon erlebt, beziehungsweise wie entwickelt sich das dann in der Praxis, wenn du dann wirklich mit den Menschen zusammenarbeitest?
Ja, also das stimmt alles, was du sagst, ja, und dass es da schon auch Bedenken gibt oder halt irgendwie auch solche Ängste und Widerwillen, der löst sich aber ziemlich schnell, ja, weil es ja im Grunde, es gibt natürlich Unternehmen, die sind sehr technisch und die interessieren, nachher für denen passt halt dann vielleicht mehr, dass sie CO2 bilanzieren und so halt irgendwie einen Weg machen. Andere sind das Rote Kreuz zum Beispiel, da ist der soziale Aspekt schon von ihrer Grund-DNA schon sehr groß ausgelegt. Die versuchen natürlich schon irgendwo auch diese ganzen sozialen Komponenten mit hineinbringen. Also wir schlüsseln, also es gibt ja diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische. Das Ökonomische betrachtet man vielleicht jetzt nicht so stark, weil es in der Regel eh gut ausgereift ist, muss man dann vielleicht neu bewerten, wenn man dann die gewissen Schritte auf sozialer und ökologischer Ebene dann macht. Aber im Grunde, und da schaut man sich dann ja auch aus, also sozial und ökologisch schaut man sich dann auch an, eben sozial intern und sozial extern, ökologisch intern und ökologisch extern. Und das Spannendste ist eigentlich sozial intern. Das heißt, wenn es um die Menschen selber geht und wir haben auch sehr stark, arbeiten sehr stark mit handlungsorientierten Prozessen. Das heißt eben, dass es eben Tools und Methoden gibt, wo die ganze Gruppe dasteht und die was dann diskutieren und ausarbeiten. Oder eben auch, was die ganze Führungskräfte und Teamentwicklung zum Beispiel anbelangt. Da sind wir sehr viel im Outdoor und arbeiten mit systemischen Übungen, Outdoor-Übungen, wo das dann wirklich erlebbar wird. Und das ist schon so, dass da kommt alles raus. Also da, wenn man das dann einfach reflektieren lässt, oder kommt es sehr gut raus. Es gibt ja eine Gruppe, das eine Team, die was sehr verhalten sind, die anderen sind sehr offen und gehen sehr schnell an die Sache, machen aber viele Fehler, die anderen sind übervorsichtig und das kommt alles, das wird alles sichtbar, ja, und das merken die Leute auch. Und das, ja, das funktioniert dann eigentlich schon sehr gut und diese Bedenken und die Hemmschwellen, die fallen dann in der Regel recht rasch. Selten, dass es nachher sich verhärtet, aber das sagt dann auch sehr viel aus über das Unternehmen und war auch ein Erlebnis, das was mitgenommen wird.
Mhm. Also es ist irgendwas zwischen Team, Unternehmensentwicklung und so ein Teambuilding und Eventcharakter. Das ist mal was anderes. Ne?
Ja, also Event und Teambuilding, das gefällt mir gar nicht, der Begriff, weil wir das nicht anbieten. Genau, okay. Das ist es eigentlich nicht, sondern das hat wirklich was mit Entwicklung, mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun. Und also in der Regel ist es auch so, wenn es ein Teamentwicklungsprozess gibt, da gibt es ja meistens ein Thema, das was vorherrscht. Also es ist ja sehr oft, dass man erst dann was macht, wenn irgendwo der Hut brennt. Ja. Und so weiter. Und das sind schon Entwicklungsprozesse, ja, die was da passieren. Nichts gegen Teambuilding. Ja. Also ja, das ist ja auch eine tolle Sache, wenn man einen Ausflug macht oder irgendwie nette Übungen und in den Hochseilgarten geht oder wie auch immer. Aber das mache ich und machst du dir nicht.
Okay. Ja. Mhm. Weil du hast gesagt, wenn der Hut brennt, gell? Hast du ein paar Beispiele vielleicht, wie der Hut brennt, ohne jetzt Details zu verraten? Was könnten das für solche Fälle sein, wo man sagt, jetzt braucht man Martin?
Also Organisationsentwicklung geht es in der Regel oft zu Führungsthemen, was man gerade im Tourismus, was ich halt oft dann auch sehe, ist so diese, ist man fast ein Paartherapeut, weil da sehr kleinfamiliäre Strukturen sind, wo Mann und Frau Chefs sind. Ja. Und also das ist die Führungsebene. Oder und dann natürlich eben solche Team-Geschichten, da sind manchmal auch die Führungskräfte natürlich auch dabei, also die Chefs auch. Oder eben es sind auch ganze Abteilungen, die was zusammengefasst werden, Bereichsleiter, da wo es auch teilweise um Führungsverständnis geht, also gemeinsames Führungsverständnis. Weil die einen machen so und die anderen so und jetzt wollen wir das, da wollen wir einen Ausgleich schaffen oder wollen wir irgendwie dass da auf gemeinsamen Strang gezogen wird. Mhm. Das sind so Themen. Ja, genau. Und selten, aber doch ist so, wenn man wirklich sagt, da gibt es eine Person, das ist ein Aufreger. Ja. Da gibt es dann solche Begrifflichkeiten, die funktioniert nicht und der macht Troubles und die Leute ecken alle an, aber andererseits ist es so wichtig, weil er den solchen tollen Bereich halt dann über hat und auch so viel Leistung bringt, also ich kann den jetzt nicht irgendwie auch nicht kündigen. So, ja. Da ist so ein bisschen Auftrag, ich kann es nicht, ich will es nicht angehen, ja. Mach du das jetzt.
Okay. Ja.
Mhm. Und da geht es natürlich schon, da muss man auch schon sehr genau sein mit der Auftragsklärung. Ja?
Das ist Ziel ist, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ist das zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen gewachsen ist und man hat Strukturen aufgebaut, hat vielleicht Führungskräfte, die vorher keine Führungskräfte waren, die jetzt da Führungsverantwortung übernehmen müssen, so eine Art Weiterentwicklung, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, weil Wachstum ist ja meistens ein bisschen eine durcheinander Geschichte, da passieren Dinge oder entstehen Dinge, dass man dann da das Ganze wieder harmonisiert oder auch Wissen reinbringt. Mhm. Auf Führungsebene zum Beispiel.
Ja, absolut. Es ist ja ein lebendiger Organismus, so ein Unternehmen in der Regel. Und ich habe es ja selber miterlebt, ja, von der One-Man-Show hin bis zu 20 MitarbeiterInnen. Wir waren zu dritt als Geschäftsführer und Gesellschafter und so weiter und so fort. Und ich kann mich gut erinnern, so bis 6 Mitarbeiter, das, wenn man das alles im Raum hat, hat das ganz gut funktioniert. Ab 10 war es dann schwierig und auf einmal hat man dann nachher noch irgendwo eine Filiale oder eine Außenstelle oder ist dann getrennt und dann wird es knackig. Ja? Mhm. So. Und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass man da hergeht und sich da immer wieder jemanden von außen holt und im besten Falle und auch außen vom Unternehmen rausgeht, das nicht im Unternehmen macht, sondern rausgeht und diesen Abstand sich nimmt und ja, da mal nochmal das wieder sich neu definiert. Das, was auch ein Angebot, also neben dieser Nachhaltigkeitsberatung, aber es geht da viel um also Werteprozess, Leitbildentwicklung. Das, was eigentlich auch sehr wichtig ist, und das ist auch toll, wenn man das dann im Teamsetting machen kann, so ein Werteprozess. Ja? Und was, wenn ich dann die Werte definiert habe, was bedeutet der bei uns im Unternehmen? Ja? Also, keine Ahnung, Gemeinschaft ist ein sehr beliebter Wert. Sehr oft genommen, aber was bedeutet es wirklich? Intern und auch extern. Und das zu beschreiben, das ist ja Batzenarbeit. Aber wenn man das schafft, und dann ist es irrsinnig wertvoll. Und das geht nachher automatisch dann ja auch über in die Unternehmenskultur.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.